Das heutige Thema, was wir zusammen studieren wollen, ist etwas, viel oder alles. Etwas, viel oder alles. Und heute haben wir einen ganz besonderen Tag. Ich weiß, dass einige von euch es wissen, beziehungsweise es gemerkt haben. Ich denke, alle wissen es, aber einige haben es gemerkt. Und wir haben einen besonderen Tag in doppelter Hinsicht. Natürlich haben wir heute Sabbat. Das wissen wir, deswegen sind wir auch hier. Es gibt noch einen zweiten Grund. Ihr wisst es. Jeder, der auf die Uhr geschaut hat oder auf den Kalender, weiß es. Auch, bitte? 22. Oktober. 22. Oktober, sagt uns das vielleicht etwas? Ich meine, es passiert nicht immer wieder, dass der 22. Oktober ein Sabbat ist. Und ich denke, jeder, der heute predigt, hat das Vorrecht, etwas darüber zu sprechen. Nur was sagt man denn über den 22. Oktober? Etwas, das wir vielleicht noch nicht wissen, etwas, was wir lernen können. Danke. Vielleicht eine kurze Zusammenfassung. Was ist denn passiert? 22. Oktober 1844. Unsere Pioniere haben sich zusammengefunden. An diesem Tag, aufgrund was? Aufgrund einem ganz bestimmten Text. Welcher Text war das in der Bibel? Es war in Daniel Kapitel 8, Vers 14. Er sprach zu mir, bis 2300 Abende und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden, gereinigt werden, geweiht werden. Je nachdem, welche Übersetzung. Und was die Pioniere dachten, ist, das ist der Tag. Das ist der Tag, an Jesus wiederkommen wird. Denn sie dachten, die Erde ist das Heiligtum. Und wenn die Erde gereinigt werden soll, das kann nur Jesu Wiederkunft bedeuten. Das war dieser Tag, an dem jede Arbeit niedergelegt wurde. Das war dieser Tag, der ersehnlichst erwarten worden ist. Das war dieser Tag, wo mit großer Freude auf Jesu Wiederkunft gewartet wurde. Aber es war auch dieser Tag, der eine große Enttäuschung mit sich führte. Es war dieser Tag, wo viele Herzen zerbrochen sind. Zerbrochen, weil sie etwas in der Bibel missverstanden haben. Interessant ist, dass auch in Offenbarung 10 diese Enttäuschung schon prophezeit wurde. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt wussten es die Pioniere nicht. Und von so vielen Pionieren, die darauf gewartet haben, dass Jesus wiederkommt, blieb nur eine kleine Menge übrig, die sich nicht entmutigen ließ, weil dieses Ereignis nicht stattgefunden hat. Nur wenige Dutzend. Sie haben sich zusammengefunden, haben nicht nachgelassen und haben die Schrift weiter geforscht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das, was in Daniel 8, Vers 14 mit dem Heiligtum beschrieben ist, nicht auf die Erde passen kann. Lass uns Hebräer Kapitel 8 öffnen. Hebräer Kapitel 8. Ich werde heute, weil wir einige Texte haben, nicht immer warten können, alle Texte, dass sie aufgeschlagen werden, weil wir wollen auch pünktlich aufhören. Aber ihr könnt euch gerne die Texte aufschreiben. In Vers 8 lesen wir Vers 1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Vers 2, ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Und Vers 5, diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machen, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Das, was die Pioniere gesehen haben, ist, dass das Heiligtum, von dem gesprochen wurde, was wir gerade gelesen haben, im Himmel ist. Jesus ist dort unser Hohepriester. Er ist da, der für uns eintritt. Er ist da, um unsere Sünden zu vergeben. Wir haben in Vers 5 gelesen, dass all dies ein Abbild und ein Schatten des Himmlischen ist. Wenn wir das Bild von einem Schatten sehen, das ist jetzt ein Schatten von einem Objekt. Ich möchte noch nicht sagen, was es ist. Kann jeder erkennen, was es ist? Eine Hand. No. Wir könnten an der Form sogar vermuten, ob es um eine männliche oder weibliche Hand handelt. Ich würde eher eine weibliche tippen. Wir wissen aber nicht, wie alt sie ist. Wir wissen nicht, welche Hautfarbe es ist. Wir wissen viele Sachen nicht. Wir sehen nur einen Schatten. Wir können sagen, dass es eine Hand ist. Hier können wir sagen, es sind drei Personen. Drei Personen, aber auch die Größe lässt sich hier schwer feststellen. Wir wissen, es sind drei Personen. Hier können wir sehen, eine bestimmte Bewegung, die letztendlich wir im Schatten sehen. Aber was genau er macht, warum er es macht, sehen wir nicht. Der Schatten gibt uns einen kleinen Hinweis von etwas viel Komplexerem. So hat uns Gott auch im Dienst, im Heiligtumsdienst, einen komplexen Ablauf gegeben, wie Gott mit dem Problem der Sünde umgeht. Aber so, dass wir es ein klein wenig verstehen können. Denn wir gefallene Menschen können nicht wirklich das verstehen, was Gott in seiner Größe und Weisheit hat. So haben wir hier einen kleinen Ablauf, wo wir gesehen haben, damals im Heiligtumsdienst ging es vorwiegend darum, wie wird Sünde vergeben. Sünde wird vergeben, indem ein Opfer gebracht wird. Die Sünden haben sich gesammelt im Heiligtum und einmal im Jahr passierte etwas. Einmal im Jahr wurde das Heiligtum gereinigt bzw. geweiht. Denn irgendwo müssen ja diese Sünden weg. Und was Jesus ab 1844 für uns tut, ist nicht nur, dass er unsere Sünden vergibt, sondern er hat das Werk begonnen des Hohepriesters am Versöhnungstag, nämlich dass die Sünden, die sich im Heiligtum, im himmlischen Heiligtum angesammelt haben, gereinigt werden. Nun, eine praktische Frage. Wenn wir uns anschauen, dass Jesus diese Reinigung durchführt, wie lange wird Jesus diese Säuberung sozusagen durchführen? Was reinigt denn Jesus? Was haben wir gesagt? Es sind die Sünden, die bekannt wurden. Was denkt ihr? Wie lange macht das Jesus? Die Antwort ist ziemlich einfach. So lange sozusagen, bis was gereinigt werden muss. Oder? Wenn jetzt nichts mehr zu reinigen ist, dann muss er auch nichts mehr reinigen. Nun, hier kommen wir zu einem Aspekt, der für uns persönlich sehr wichtig ist. Nämlich, was bedeutet Daniel 8, Vers 14 für uns heute praktisch? Und ich möchte diese Einleitung, die ich gerade gegeben habe, die vielleicht ein bisschen länger war, mit euch beginnen, weil ich denke, das ist ein wichtiges Thema für uns persönlich, für mich persönlich, damit wir Jesus näher kommen. Ich lade euch ein, eure Häupter einfach zu neigen und mit einem Gebet zu starten. Unser himmlischer Vater, Herr, ich danke dir für diesen Tag, den du uns geschenkt hast, auch für das Datum, das wir erleben dürfen, uns erinnern können, welche Botschaften du uns gegeben hast. Herr, ich komme jetzt vor dir, weil ich schwach bin, um die Botschaft so zu präsentieren, damit es jeder versteht. Herr, ich bitte dich, dass du mich hinter dein Kreuz verbirgst, dass nicht meine Worte sind, sondern du, Herr, sprichst, dass dein Heiliger Geist mächtig wirkt, damit wir durch diese Botschaft näher zu dir kommen, damit wir dich besser verstehen und auch bald bei dir sind. Herr, bereite unsere Herzen dafür vor und hab Dank dafür im Namen Jesu. Amen. Nun, wir haben den Text schon gelesen. Nach 2300 Abenden und Morgen soll das Heiligtum wieder gereinigt werden. Und wir haben gesehen, wir haben ein himmlisches Heiligtum, aber die Bibel beschreibt uns noch mehr, was ein Heiligtum letztendlich ist. Lasst uns dazu Epheser öffnen, Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2, und dort lesen wir die Verse 19 bis 22. Da steht geschrieben: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wird, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Hier sagt uns Gottes Wort, dass wir als Gemeinde, als Volk Gottes, auch ein Tempel Gottes sind. Ein Tempel Gottes, das vorbereitet werden soll auf Jesu Wiederkunft. Ein Tempel Gottes, der gereinigt werden soll zu Jesu Wiederkunft. Aber die Bibel sagt uns noch mehr. Im 1. Korinther Kapitel 6, 1. Korinther Kapitel 6, lesen wir die Verse 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, der in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Gottes Wort sagt uns, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Wir sind mit einem unendlich großen Preis erkauft worden. Nämlich das, was Jesus für uns getan hat. Wir können uns die Größe dieses Opfers gar nicht richtig vorstellen. Und weil er uns erkauft hat, sagt die Bibel, gehören wir uns nicht selbst, sondern wir gehören Gott. Und dadurch ist es wichtig, wie wir persönlich mit unserem Körper umgehen. Wie wir, auch hier geschrieben steht, gereinigt werden. Letztendlich im 2. Korinther erwähnt Paulus, 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 1, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Hier benutzt Paulus sogar das Wort reinigen. Von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Die Frage ist nun, wie werden wir gereinigt? Gibt es ein Mittel? Gibt es irgendetwas, was uns frei macht, das uns reinigt? Irgendetwas, was uns letztendlich rettet davon? Habt ihr eine Idee? Denkt nicht zu kompliziert. Auch wenn die Fragen sich kompliziert anhören, was rettet uns? Das Blut Jesu, ja. Das ist ein Aspekt von einem übergeordneten Begriff. Nämlich, schlag mit mir Römer Kapitel 1 und dort Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Was rettet uns? kurz zusammengefasst, das Evangelium. Sehen wir es? Das Evangelium von Christus. Die frohe Botschaft vom Sieg von Christus. Das Evangelium rettet uns. Und es ist auch ganz wichtig zu berücksichtigen, wenn wir Matthäus 24 anschauen, wir kennen den Text, wo geschrieben steht, in Vers 14, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Sozusagen das letzte Zeichen, was kommen wird, ist, wenn das Evangelium gepredigt wird auf der ganzen Welt. Und das ist oft, was uns hängen bleibt. Evangelium predigen auf der ganzen Welt. Aber dieser Text sagt uns viel mehr. Dieser Text sagt uns, dass das Evangelium nicht nur gepredigt wird. Dieses Evangelium wird gepredigt zum Zeugnis. Es ist eine Erfahrung, die diese Menschen haben, die das Evangelium auch weitergeben. Es ist nicht nur eine bloße Theorie, was die Menschen weitergeben, es ist auch eine Erfahrung. Eine Erfahrung, wo die Menschen sehen, Gottes Kraft ist da wirksam. Und nicht nur, dass es ein Evangelium zum Zeugnis ist. Es steht geschrieben in diesem Vers, und dieses Evangelium, dieses kleine Wort, dieses, was sagt es aus? Dieses sagt aus, dass es ein Evangelium gibt. Ein Evangelium, das rettet. Denn wir wissen, was Paulus im Galaterbrief gesagt hat. In Galaterbrief Kapitel 1 steht geschrieben, dass es auch Leute gibt, die ein falsches Evangelium predigen. Sogar wenn ein Engel, schreibt er, von Himmel kommen würde und ich etwas anderes erzählen würde, der sei verflucht. Es gibt ein falsches Evangelium und es gibt ein richtiges Evangelium. Und wir sehen, wenn dieses richtige Evangelium gepredigt wird, auf der ganzen Welt zum Zeugnis, dann passiert etwas. Dann kommt Jesus. Nun, wo finden wir im Wort Gottes dieses Evangelium erklärt? Wo das Evangelium erklärt wird und danach sehen wir ein Bild, dass Jesus wiederkommt. Wir kennen diese Texte, haben es vielleicht nie aus dem Blickwinkel so betrachtet. Lasst uns Offenbarung Kapitel 14 öffnen. Offenbarung Kapitel 14 haben wir die Dreiengelsbotschaft. Und in Vers 6 steht geschrieben, über das ewige Evangelium, das jedem verkündigt wird. Und danach, ab Vers 7, steht beschrieben, welches Evangelium das ist, bis Vers 13. Und dann sehen wir, gleich im Anschluss, sehen wir eine Vision von der Ernte und von der Weinlese. Das heißt, ein Bild für Jesu Wiederkunft. Und was wir uns heute anschauen würden, ist ein paar Aspekte aus der dreifachen Engelsbotschaft, die uns selber bereit machen. Und eine wichtige Bitte ist immer, eine Theorie zu wissen ist gut, denn wenn wir die Theorie nicht wissen, können wir die Praxis nicht machen. Aber eine Theorie ohne Praxis ist wertlos. Ich denke, das weiß jeder, der hier sitzt und einen Führerschein hat. Denn wir haben dort immer zwei Tests. Zuerst kommt der theoretische Teil und dann der praktische. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand einen praktischen Führerscheintest gemacht hat, ohne den theoretischen vorher. Aber wenn jemand die Theorie super kann, aber in der Praxis durchfällt, hat er dann den Führerschein? Ich denke, das ist ein einfaches Beispiel auch für uns Christen. Theorie ist wichtig, aber Praxis ist genauso wichtig. Wir wollen uns ein bestimmtes Prinzip anschauen, in Vers 7, und dann einen anderen Vers, einen kleinen Aspekt anschauen. Denn es ist wichtig, die dreifache Engelsbotschaft ist komplett wichtig. Alle Aspekte, die dort beschrieben sind, sind wichtig. Und ich kann nur ermutigen, dass jeder für sich das mal näher anschaut. Denn wir lernen sehr viele Sachen auch dort, auch für unser praktisches Leben. In Vers 7 steht geschrieben, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Wir sollen Gott die Ehre geben. Und dieses Wort finden wir im Neuen Testament, auch im Alten Testament, dann im Hebräischen, sehr oft. Dieses Wort bedeutet nicht nur im Deutschen Ehre geben oder jemanden verehren, sondern wir übersetzen das Wort auch manchmal im Deutschen mit verherrlichen, Herrlichkeit. Es ist das gleiche griechische Wort doxa, aber je nachdem im Kontext passt im Deutschen entweder besser verherrlichen oder Gott die Ehre geben. Wie sollen wir Gott die Ehre geben? Wie sollen wir ihn verherrlichen? In 1. Korinther 10, Vers 31 steht geschrieben, dass egal ob wir essen, ob wir trinken, egal was wir tun, wir sollen alles zur Ehre Gottes machen. Alles zur Ehre Gottes. Und das beste Beispiel sehen wir, wer hat in allen Dingen Gott verherrlicht, der selber gesagt hat, Vater, deinen Namen habe ich verherrlicht. Es ist unser Heiland, Jesus Christus. In allen Dingen hat er Gott die Ehre gegeben. Nun, was bedeutet das letztendlich, wenn wir konkret anschauen, jemanden die Ehre geben? Wenn wir Jesu Leben anschauen, was sehen wir dann? Wir sehen, dass Jesus den ganzen Willen von seinem Vater getan hat. Gottes Willen tun bedeutet, ihn zu verherrlichen. Wir sehen auch, als Mose im zweiten Buch Mose Gott auffordert, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen, sagt Gott zu ihm, du wirst sie sehen, verstecke dich da und von hinten wirst du sie sehen. Und was er dann ausspricht, voller Liebe, Güte, Geduld, er spricht dann die Charaktereigenschaften Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist sein Charakter. Und wenn wir uns auf uns übertragen, wie können wir Gott ganz die Ehre geben? Indem wir seinen Charakter widerspiegeln. Das ist unser Ziel. Gottes Willen ganz zu tun und seinen Charakter ganz wiederzuspiegeln. Wir wollen uns ein Wort jetzt genauer anschauen, oder zwei in manchen Übersetzungen, in Vers 12. In Vers 12, das ist die dritte Engelsbotschaft. In der dritten Engelsbotschaft geht es letztendlich um zwei Gruppen. Um die eine Gruppe, die das Bild anbetet, und die eine Gruppe, die treu Gott bleibt. Und die Treuen werden im Vers 12 charakterisiert. Es steht geschrieben, hier ist das standhafte Ausharren, oder in manchen Übersetzungen, hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu haben. Drei wichtige Aspekte, wo wir uns heute nur den einen anschauen. Die Geduld der Heiligen oder das Ausharren der Heiligen. Denn Geduld und Ausharren, standfest zu bleiben, ist in der heutigen Zeit extrem wichtig. Nur die Frage ist, wie können wir diese Geduld bekommen? Ist es etwas, was wir tun müssen? Gibt es etwas, was uns das Wort Gottes hilft, es zu verstehen? Wie können wir geduldige Menschen sein? Wie können wir ausharren, auch in schwierigen Situationen? Wie können wir standhaft bleiben, auch wenn die Versuchung uns angreift? Schlag mit mir Hebräer. Hebräer Kapitel 12. Und dort lesen wir erstmal Vers 1. Hebräer Kapitel 12. Und dort lesen wir Vers 1. Es fängt an mit dem Wort darum oder vielleicht ein ähnliches Wort bei einer anderen Übersetzung. Darum impliziert, aufgrund dessen, was vorher beschrieben ist, kommt jetzt die Antwort. Und im vorherigen Kapitel, in Kapitel 11, haben wir alle Glaubenshelden oder einige Glaubenshelden, die da beschrieben sind, wie sie standhaft geblieben sind, wie sie Gott treu geblieben sind. Und es steht geschrieben, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen, alle Last und die Sünde, die uns immer umringt, und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns verordnet ist. Hier haben wir wieder das gleiche Wort. Ein Kampf, der uns bevorsteht, den wir mit Geduld, mit festem Ausharren laufen sollen. Aber dieser Text wäre ohne den Vers 2 einfach nur halb wert. Denn in Vers 2 steht auch der Schlüssel, ein Schlüssel, wie wir das erreichen können. Bei mir steht und Aufsehen auf Jesus. Es gibt einige Übersetzungen, die schreiben, indem wir aufschauen oder aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete, wieder das gleiche Wort, und die Schande nicht achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Ein Punkt, wie wir diese Geduld der Heiligen bekommen können, ist, indem wir aufschauen auf Jesus, indem wir ihn betrachten, was er für uns getan hat. Der das Kreuz erduldete, ausgeharrt hat, bestanden hat. Das Kreuz, was ihn zu Tod geführt hat. Und wenn wir darüber nachdenken, welche Qualen er sowohl geistlich als auch körperlich durchlebt hat, für mich und für dich, damit wir den gleichen Kampf kämpfen können wie er. Damit wir am Ende siegreich sein können. Jesus ist unser Vorbild. Und Jesus hat all das gemacht, weil er uns liebt. Weil er uns so sehr liebt und nur das Beste für uns will. Deswegen ist es ganz wichtig, diesen Aspekt nie aus den Augen zu vergessen. Denn wenn wir das vergessen, haben wir ein falsches Evangelium. Aber das alleine, sagt uns Gottes Wort, hilft noch nicht ganz aus. Es gibt noch einen Aspekt, der für uns persönlich extrem wichtig ist. Wie können wir ausharren? Wie können wir geduldige Menschen sein in allen Situationen? Und noch viel mehr. Schlagt mit mir 2. Petrus, Kapitel 1. 2. Petrus, Kapitel 1. Der Brief von Petrus, den er geschrieben hat, und Ellen White beschreibt ihn so, das sind seine letzten Worte, die er geschrieben hat, denn er wusste, dass es bald mit ihm zu Ende sein sollte. Und wenn wir heutzutage wissen, es ist bald so weit, dass ich nicht mehr da bin, dann möchte ich die wichtigsten Gedanken den Menschen, die ich liebe, auch weitergeben. Und in Vers 3 lesen wir, wie seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die allergrößten und teuren Verheißungen geschenkt sind, damit ihr durch diese teilhaftig werdet der göttlichen Natur, die entflohen seid der verderbenden Lust in der Welt. Petrus schreibt uns hier, dass wir selber Teilhaber an der göttlichen Natur sein können. Wir müssen diesen Kampf, wie Jesus ihn gekämpft hat, nicht alleine kämpfen, denn Jesus hat es auch nicht alleine gemacht. Wir haben den gleichen Beistand, den Jesus hatte. Wir können Teilhaber der göttlichen Natur sein. Durch die Verheißungen, die uns gegeben wurden, durch Gottes Wort, können wir im christlichen Leben wachsen und wachsen und wachsen. Und dieses Wachsen beschreibt Petrus. Er schreibt, so wendet eben darum allen Fleiß daran. Ich bleib mal kurz hier stehen. Hier steht geschrieben, allen Fleiß anwenden. Bedeutet, wir müssen ein gewisses Erfordernis auch für uns geben. Es reicht nicht nur rumzusitzen und nichts zu tun und die Hände zu falten. Wenn wir in der Schule lernen und eine gute Note haben wollen, müssen wir lernen. Genauso ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, auch beschäftigen. Und reichet da in eurem Glauben, der Glaube, der erste Punkt, der sehr wichtig ist, nämlich dem zu vertrauen, was Gott gesagt hat, seinen Verheißungen zu vertrauen, dem Glauben Tugend. Was bedeutet Tugend? Tugend sind Charaktereigenschaften. Wenn wir Gott letztendlich ihm fest vertrauen, sein Wort nachfolgen, wie es geschrieben steht, wird es Veränderungen in meinem Charakter haben. Der nächste Schritt ist, in der Tugend, Erkenntnis. Erkenntnis ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Erkenntnis, sehen wir, dass es so wichtig ist, dass Johannes geschrieben hat in Johannes Evangelium 17, Vers 3, dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, die du allein wahrer Gott bist, und Jesus Christus erkennen. Gott zu erkennen. Wenn wir ihn kennenlernen wollen, ihn besser erkennen, dann wollen wir immer mehr und mehr von ihm wissen. Dann bleiben wir nicht bei einem Punkt stehen und sagen, na gut, ich bin getauft, das war's, ich habe das Ziel erreicht. Ein einfaches Beispiel, vielleicht ein bisschen für die jüngeren Leute schwer nachzuvollziehen, aber es gab mal eine Zeit, wo man in andere Länder nicht telefonieren konnte. Das gab es wirklich. Es gab keine Handys. Telefone gab es in den westlichen Ländern, aber in zweite, dritte Länder, da gab es sowas nicht. Stellt euch vor, eine geliebte Person verreist in ein solches Land. Und die einzige Möglichkeit, die es gibt, mit ihr zu kommunizieren, ist schreiben, Briefe schreiben. So schreibt ihr als auch die Person regelmäßig untereinander. Und der Brief kommt von der geliebten Person und der nächste Brief kommt und ihr sagt, wie sehr ihr diese Person liebt. Und nun haben sich schon 250 Briefe gestapelt und ihr habt diese Briefe noch nicht gelesen. Aber ihr liebt diese Person. Wir sehen, dass es nicht funktioniert. Letztendlich, wenn man eine Person liebt, dann will man die Briefe auch lesen. Und es gibt diese besonderen Briefe, man sagt, die sind so gut, die möchte ich mir mehrmals durchlesen. Aber es gibt auch diese Briefe, die neu sind, die gerade eben angekommen ist. Da will man doch wissen, was ist jetzt momentan aktuell los, die genauso wichtig sind. Und ich denke, in unserem christlichen Leben sind beide Sachen extrem wichtig. Die ewige Wahrheit, die schon für alle Christen gegolten hat. Sein Wort. Aber genauso auch der Geist der Weissagung, der uns vorbereitet auf Jesu baldige Wiederkunft. Erkenntnis, ein sehr wichtiger Punkt. Aber die Leiter des Petrus ist hier noch nicht vorbei. Wir lesen weiter. Immer noch in Vers 5 zu Ende, Vers 6. Und in der Erkenntnis, Enthaltsamkeit, manche sagen Selbstbeherrschung oder Mäßigkeit. Und in der Selbstbeherrschung oder Mäßigkeit, Geduld oder standhaftes Ausharren. Wir sehen hier, wenn wir Geduld haben wollen, das gleiche Wort wie in Offenbarung 14, Vers 12, brauchen wir Selbstbeherrschung. Ohne Selbstbeherrschung, ohne Mäßigkeit, ohne Selbstkontrolle, keine Geduld. Ohne Geduld, ohne das standhafte Ausharren, weiter steht geschrieben, Mit der Geduld Gottseligkeit. Dieses Wort bedeutet Gottähnlichkeit. Und dann in der Gottseligkeit Philadelphia, brüderliche Liebe. Und von brüderlicher Liebe Agape, göttliche Liebe. Wollen wir in Gottes Liebe vollkommen sein, gibt es kein Überspringen dieser Leiter. Diese Leiter sagt uns, wie wir Gottes Liebe bekommen können. Diese Leiter sagt uns, wie wir Offenbarung 14, Vers 12 am Ende durchhalten können, dass wir unter den Heiligen, die Geduld haben, die festes Ausharren haben, auch drin sind. Und dieses Ausharren bekommen wir nur, indem wir den Punkt vorher beherrschen: Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung, Mäßigkeit. Lass mir das so zusammenfassen. Ihr kennt den Vers, als Jesus gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot? Welche Antwort kam da von Jesus? Du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, mit all deinem Gemüt. Nicht etwas, nicht viel, nicht am meisten, sondern ganz. Ganz Gott lieben. Vertrauen wir ihm ganz, was er sagt, oder nur teilweise? Und was ich festgestellt habe in meinem persönlichen Leben, aber ich denke, das kann jeder bestätigen, am meisten, die größte Herausforderung, haben wir nicht, wenn wir einen Vers lesen, ob wir ihn glauben oder nicht. Ich glaube, haben wir meistens damit nicht Schwierigkeiten. Die meiste Herausforderung, denke ich, die wir haben, ist die Selbstbeherrschung. Wenn wir diese nicht haben, keine Geduld. Wenn wir diese nicht haben, keine Agape-Liebe, die wichtig ist. Denn nur wenn wir diese Liebe haben, können wir Gottes Gebote auch richtig halten. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Aber die Motivation, Gottes Gebote zu halten, sollte nicht sein, ich muss das tun. Nein, ich tue es, weil ich Gott liebe. Und ich denke, in unserem Leben ist das der ultimative Test, wie wir feststellen können, bin ich Gott ganz treu? Liebe ich Gott, was er sagt, mehr? Oder liebe ich meine Neigungen, mich, mein Appetit, meine Wünsche, meine Zeit? Liebe ich das mehr? Nun, was ist Mäßigkeit? Was ist Selbstbeherrschung? Haben wir eine Definition dazu? Rumänische Geschwister werden sich freuen. Vielen Dank an die Hilfe. In Councils on Diet and Foods steht geschrieben, und dieses Zitat gibt es noch anderswo, wahre Mäßigkeit lehrt uns, Schädliches zu meiden und wohl überlegt, nur das zu verwenden, was der Gesundheit förderlich ist. Bedeutet, alles was schlecht ist, wie viel nehmen wir davon? Nur einmal in der Woche? Meiden, gar nicht. Und das, was gut ist, verwende ich mäßig. Ist Schlafen gut? Wer freut sich auf Schlafen? Schlafen ist eine gute Sache. Aber auch Schlafen kann man übertreiben. Man kann zu viel schlafen, was wiederum für uns persönlich nicht gut ist. Und diese Dinge, Mäßigkeit ist wichtig in allen Dingen. Ohne das keine Geduld der Heiligen. Und ich möchte ein paar Punkte mit euch durchgehen, ein paar Zitate, die uns einfach deutlich machen, wie wichtig ist das, was wir tun mit unserem Körper. Vor allem, wenn es um die Ernährung geht. Denn Ernährung ist ein ganz großer Teil, was unser Körper zu uns nimmt. Es sind keine spezifischen Sachen. Ich möchte euch nur darstellen, warum der Geist der Weissagung so viel Wert darauf legt. Und ich ermutige jeden, einfach selbst darin zu forschen, was wichtig ist. Denn dieses Zitat geht weiter. Ich geschrieben, nur wenige sind sich darüber klar, in welchem Umfang die Nahrung mit ihrer Gesundheit, ihrem Charakter, ihrer Leistungsfähigkeit und letztendlich mit ihrem ewigen Schicksal zu tun hat. Die sittlichen und geistlichen Kräfte sollten die Esslust jederzeit beherrschen. Der Körper diene dem Geist und nicht umgekehrt. Das, was wir zu uns nehmen, hat Einfluss nicht nur auf unsere Gesundheit, auf unseren Charakter, die Geduld der Heiligen, Leistungsfähigkeit und mit unserem ewigen Schicksal. Das ist das Gleiche nochmal woanders. Ein Grund, weshalb wir Gottes Geist nicht im höheren Maß erhalten, im Original heißt es, weshalb wir uns nicht größeren Segnungen von Gott erfreuen, liegt darin, dass wir das Licht, das er in Bezug auf die Gesetze des Lebens und der Gesundheit gegeben hat, nicht beachten. Wir gehen weiter. Gott fordert, dass sein Volk ständig Fortschritte macht. Wir müssen erkennen, dass eine Esslust, der man frönt, das größte Hindernis für die Fortentwicklung des Geistes und die Heiligung der Seele ist. Bei all unserem Bekenntnis zur Lebensreform oder Gesundheitsreform ernähren sich viele von uns nicht richtig. Und als ich das gelesen habe, denke ich mir, das ist für mich ganz wichtig, denn wer möchte von uns stehen bleiben in der Entwicklung? Wer möchte in der Heiligung stehen bleiben und nicht Jesus ähnlicher werden? Ich denke, das möchte keiner. Interessanterweise, wir kommen noch zu den Sachen, Ellen White beschreibt in dem Buch Wie führe ich ein Kind, dass Gott mit uns kommuniziert durch die Gehirnnerven. Wenn unsere Gehirnnerven aber nicht richtig funktionieren, wie können wir dann Gottes Stimme erkennen oder hören? Schwer. Deswegen wurde auch die Gesundheitsbotschaft gegeben, damit wir gesünder sind und das besser erkennen. Und ein Beispiel, als ich jetzt vor 3 Wochen bei einer Gesundheitskonferenz war, eine Ärztin, die Folgendes erklärt hat, was ganz und gar mit den Schriften von Ellen White übereinstimmt, ist: Wusstet ihr, dass wir ein zweites Gehirn haben? Und es ist nicht hier oben. Es ist hier. Man sagt nicht umsonst, ich mache das nach dem Bauchgefühl im Deutschen. Wissenschaftlich gesehen hat unser Magen etwas mehr als 100.000 Zellen, die genauso gleich sind wie im Gehirn. 100.000. Und es gibt andauernd eine Kommunikation zwischen Magen und Gehirn. Nur wenn diese Kommunikation so weit ist, dass immer schlechte Informationen gesendet werden, kann das Gehirn nicht richtig funktionieren. Und es wurden tatsächlich bei wissenschaftlichen Untersuchungen bei Kindern, die Autismus haben, durchgeführt. Autismus ist bekannt. Letztendlich die Menschen oder die Personen, die sich abschotten von der Welt, die sozusagen in ihrer eigenen Welt leben. Man hat festgestellt, dass letztendlich ein wesentlicher Grund ist, dass die Informationen, die vom Magen kommen, zu dem Gehirn so viele sind, dass das Kind das nicht bearbeiten kann, deswegen schottet es ab. Alles anderen Einflüsse werden abgeschottet. Und indem man dem Kind einfache Nahrung gegeben hat, vor allem auch glutenfreies, hat sich der Zustand des Kindes im Autismus extrem verbessert. Kinder, die vorher nie gesprochen haben, haben angefangen, mit den Eltern zu sprechen. Also wir sehen auch da eine Verbindung zwischen Magen und Gehirn. Kein Mensch kann erfolgreich in geistlichen Dingen werden, wenn er nicht strenge Mäßigkeit in seinen Essgewohnheiten übt. Gott kann den Heiligen Geist nicht denen geben, die auf einem Weg beharren, der Körper und Geist schwächt, während sie wissen, wie sie sich gesund ernähren könnten. Wenn wir diesen Punkt so einfach nehmen, erinnert euch an dieses Zitat, dass wir selber forschen, denn wir können den Heiligen Geist nicht bekommen, wenn wir nicht nach bestmöglicher Art und Weise Körper und Geist stärken und nicht schwächen. Unsere körperliche Gesundheit ist abhängig von unserer Ernährung. Wenn unser Appetit nicht von einem geheiligten Verstand beherrscht wird, wenn wir im Essen und Trinken unmäßig sind, dann können wir auch nicht in der gesundheitlichen Verfassung sein, die es uns möglich macht, offen zu sein für das Wort Gottes und zu fragen, was sagt die Schrift? Was kann ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Jede ungesunde Gewohnheit verursacht einen ungesunden Zustand des Körpers. Die Tätigkeit des Magens wird gestört, sodass er seine Funktion nicht richtig ausführen kann. Und jetzt, die Ernährung hat viel damit zu tun, in Versuchung zu geraten und in Sünde zu fallen. Zum einen, wenn der Appetit vorherrscht, dann macht es uns nicht möglich, Gottes Wort richtig nachzufragen. Wenn Interesse nicht da ist an Gottes Wort, könnte eine mögliche Ursache sein, dass es mit der Ernährung auch nicht richtig funktioniert. Aber was mich hier erstaunt hat, ist, wie ich mich ernähre, hat viel damit zu tun, ob ich stark genug bin, Sünde zu überwinden oder ob ich falle. Jesus zu lieben von ganzem zu Herzen oder zu fallen. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Warum ist es so wichtig? Noch ein paar tiefere Einblicke, noch zwei, drei Zitate. Meine Geschwister, ihr habt ein Werk zu tun, das niemand anders für euch verrichten kann. Erwacht aus eurer Gleichgültigkeit und Christus wird euch Leben geben. Verändert eure Lebensweise, euer Essen, euer Trinken, eure Arbeit. Während ihr weiterhin den Kurs folgt, den ihr seit Jahren eingeschlagen habt, könnt ihr heilige und ewige Dinge nicht klar unterscheiden. Euer Empfindungsvermögen ist abgestumpft und euer Verstand umwölkt. Ihr seid nicht in der Gnade und der Erkenntnis der Wahrheit gewachsen, wie es euer Vorrecht war. Eure geistliche Gesinnung hat nicht zugenommen, sondern ist mehr und mehr verblasst. Indem wir das nicht berücksichtigen, wird unser Empfindungsvermögen abgestumpft und heilige und ewige Dinge nicht mehr so wichtig gesehen. Alles, was die körperliche Kraft verringert, schwächt den Geist und macht ihn weniger fähig, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Unsere Fähigkeit, das Gute zu wählen, wird verringert und wir haben weniger Willenskraft, das zu tun, was wir als Recht erkennen. Der Missbrauch unserer körperlichen Kräfte verkürzt die Zeit, in der uns Leben zur Ehre und Verherrlichung Gottes benutzt werden könnte und macht uns untüchtig, das Werk zu verrichten, das Gott uns aufgetragen hat. Wenn wir dem nicht folgen, steht geschrieben, wir können nicht mehr zwischen Recht und Unrecht unterscheiden. Wir können nicht mehr unterscheiden, was gut oder böse ist. Und vor allem, wir haben weniger Kraft, dem zu widerstehen. Und das erhabene Wesen der Wahrheit, den Wert der Versöhnung und die ewigen Dinge recht schätzen zu und würdigen zu können, braucht ihr einen nüchternen, tatkräftigen Verstand. Wenn wir den Wert der Versöhnung, das, was Jesus für uns gemacht hat, richtig verstehen können, im vollen und ganzen Ausmaße, ist es wichtig, dass unser Gehirn, unser Verstand richtig funktioniert. Die Misshandlung des Magens durch Befriedigung der Esslust ist ein fruchtbarer Boden für die meisten Gemeindeschwierigkeiten. Diejenigen, die unmäßig und unvernünftig essen und arbeiten, werden auch unvernünftig reden und handeln. Ein Unmäßiger kann nicht geduldig sein. Ein Unmäßiger kann nicht geduldig sein. Und das ist auch das, was wir im Wort Gottes gelesen haben. Geduld und danach folgt, beziehungsweise vorher ist die Selbstbeherrschung. die Mäßigkeit. Wenn wir nicht mäßig sind, können wir nicht geduldig sein. Es ist nicht notwendig, ein Alkoholiker zu sein und unmäßig zu sein. Die Sünde der Unmäßigkeit im Essen, zu oft, zu viel und üppige ungesunde Nahrung zerstört die gesunde Tätigkeit der Verdauungsorgane, beeinträchtigt das Gehirn, verwirrt die Urteilsfähigkeit und verhindert vernünftiges, ruhiges und gesundes Denken und Handeln. Und sie spricht hier wichtige Faktoren an. Zu oft, wie viele Mahlzeiten essen wir und wie viel essen wir dazwischen? Zu viel, wie viel essen wir? Essen wir, dass ich, okay, jetzt reicht's, oder esse ich danach, dass ich, oh, jetzt muss ich mich erstmal hinlegen, weil ich kann nicht mehr gehen, dass ich einfach zu viel esse. Und ich habe früher gemerkt, also es gibt eine große Versuchung bei uns hier, das sind diese Potlucks, wenn schönes, leckeres Essen da ist, so viele schöne, verschiedene Sachen, dass man in die Versuchung kommt, ich möchte das und jenes probieren und danach, besser, ich hätte vielleicht ein, zwei Dinge weniger gegessen. Und ungesunde Nahrung zerstört die Verdauungsorgane und beeinträchtigt das Gehirn. Und wir können nicht mehr richtig denken und handeln. Und bei all diesen Sachen, die wir jetzt zusammen auch gelesen haben, ist der springende Punkt, der für mich persönlich wichtig ist, alles, viel oder nur etwas. Liebe ich Gott von ganzem Herzen, damit ich das durchführe, oder habe ich andere Vorlieben noch? Liebe ich mich selber? Und der Punkt bei der Gesundheitsbotschaft, der so wichtig ist, Ellen White beschreibt es, das ist die rechte Hand der dreifachen Engelsbotschaft. Die rechte Hand der dreifachen Engelsbotschaft, viele Menschen in der Welt können das Evangelium nicht verstehen. Ihr Gehirn ist so benebelt, dass sie es nicht einfach verstehen können. Ihr redet vielleicht mit ihnen, aber sie können es nicht verstehen. Und deswegen wurde diese Botschaft gegeben. Diese Botschaft, damit wir selber eine Beziehung mit Gott aufbauen können, eine tiefere Beziehung, aber auch anderen Menschen letztendlich etwas weiterzugeben. Ich sehe, die Zeit ist fortgeschritten. Ich möchte noch einen Bibeltext mit dem schließen und bei anderer Gelegenheit die anderen Texte mit euch durchführen. Lasst uns zum Abschluss zwei Bibeltexte lesen. Einmal in Jakobus, Kapitel 5. Jakobus, Kapitel 5, Verse 7 und 8. Jakobus schreibt da, in Vers 7, so seid nun geduldig, Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig ihretwegen, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Seid doch ihr geduldig und stärket eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Jakobus schreibt uns hier, wie wichtig es ist, geduldig zu sein. Geduldig zu sein, unsere Herzen zu stärken, unsere Liebe zu Gott zu stärken. Warum? Weil Jesus bald wiederkommt. Und Paulus schreibt uns in Hebräer 12, was wir gelesen haben, Verse 1 und 2. Er schreibt, welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er und geißelt einen jeden Sohn, den er aufnimmt. Und Vers 11, jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Es kann manchmal sein, wenn wir Dinge erkennen, dass es nicht gerade Hurra-Freude ist, die uns vielleicht schwerfallen. Aber diese Dinge, wenn wir sie durchführen, mit Gottes Hilfe überwinden, werden wir, wie es hier geschrieben steht, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit haben, denen, die dadurch geübt sind. Es ist wichtig, wenn wir unsere Beziehung mit Gott verstärken wollen, wenn wir vorbereitet sein wollen auf Jesu Wiederkunft, dass wir in kleinen, aber auch in großen Dingen treu sind. Denn wenn wir jetzt in diesen Kleinigkeiten nicht widerstehen können, wie wollen wir am Ende der Zeit, wenn Verfolgung und Hunger da sind, widerstehen? Ist uns der Himmel dies wert? Ich möchte abschließen mit einer Geschichte. Eine Geschichte von Henry White. Henry White war der älteste Sohn von Ellen und James White. Er war 16 Jahre alt im Jahr 1863. 1863 war auch dieses Jahr, wo Ellen White die ganzen Informationen von Gott bekommen hat, allmählich über die Gesundheitsreform. Henry war unterwegs und hat jemandem geholfen. Als er sich ausruhen möchte, hat er sich irgendwo hingelegt, wo der Untergrund leicht nass war. Es wehte ein kühler, kalter Wind und er wurde krank. Was heute für uns nicht so schwierig ist, auszukurieren, war damals anders. Die Behandlungsmethoden zu der damaligen Zeit kann man nicht mit heute vergleichen. Wenn jemand in gewissen Fällen Schwierigkeiten hatte mit der Lunge, wurde ihm verordnet, Zigarren zu rauchen. In diesem Fall entwickelte sich diese kleine Erkältung zu einer Lungenentzündung und es wurde immer schwieriger und schwieriger. Und die Eltern, James und Ellen White, haben gebetet und gefleht, dass ihr Sohn, ihr ältester Sohn, nicht sterben möchte. Aber sie haben auch den Mut zusammengefasst und haben mit ihrem Kind über den Tod gesprochen. Und so hat sich auch Henry Gedanken auch darüber gemacht. Aber er war im Reinen mit Gott. Er sagte eines Morgens zu seiner Mutter: Mutter, versprich mir, dass wenn ich sterbe, ich nach Battle Creek gebracht werde, wo mein kleiner Bruder dort liegt. Das war der Kleinste, der John Herbert, der vorher verstorben war. Dass wir zusammen am Auferstehungstag zusammen auferstehen können. Weiter sagte er zu seinem Vater: Vater, du verlierst jetzt einen Sohn. Du wirst mich vermissen, aber trauere nicht. Es ist besser für mich, denn ich werde nicht Zeuge sein und nicht das miterleben, die letzten Plagen, die über die Welt kommen werden. So glücklich zu sterben, ist ein Vorrecht. Und als letztes, was er sagte, waren folgende Worte zu seiner Mutter. Er sagte: Mutter, ich werde dich im Himmel wieder treffen, am Tag der Auferstehung. Denn ich weiß, du wirst dort sein. Danach wandte er sich zu seinen Brüdern, zu seinen Eltern, zu seinen Freunden, die da waren, verabschiedete sich mit einem Kuss. Und dann folgten seine letzten Worte, indem er zum Himmel schaute und sagte: Der Himmel ist so köstlich, so süßlich. Und die Frage in dem Ganzen, was wir heute zusammen besprochen haben, ist uns persönlich der Himmel so süßlich? Ist uns persönlich der Himmel so wert, dass wir alles dafür tun würden? Dass wir lieber Gott ganz nachfolgen, alles für ihn geben, unsere Zeit, unser Essen, unser Trinken, damit wir einmal mit ihm zusammen sind und damit wir jetzt schon die Freude erleben können, wie Jesus sie erlebt hat. Möge uns Gott dabei helfen. Amen.